Fashion Killer von Aino Laios und Christoph Marzi. Aus Advocatus Diaboli, herausgegeben von Alicia Bionda. 1. Sie wusste, dass sie tot war. Sie musste tot sein, denn es war das, was einem passierte, wenn man das durchgemacht hatte, was hinter ihr lag. Sie befand sich in einem weißen Raum und in dem weißen Raum war nichts außer einem Stuhl. Ein Mann saß auf diesem Stuhl, ein Mann, der einen schwarzen Anzug trug und aussah wie jemand, den sie einmal gekannt hatte, an den sie sich aber nicht mehr erinnerte. »Du musst mir eine Geschichte erzählen«, sagte der Mann in dem dunklen Anzug, »sonst kommen wir nicht ins Geschäft.«
»Welche Geschichte?«
»Deine Geschichte.«
»Welches Geschäft?«
»Das findest du schon noch heraus.«
Seine Augen waren wie Kohle.
»Warum bist du hier?«
»Ich bin tot«, sagte sie. Es war eine Feststellung. »Ich wollte es sein.«
»Jetzt bist du es. Du weißt, wo du bist?«
»Ich...« Sie zögerte. »Ja, ich denke, ich weiß es.«
»Und die Geschichte?«
»Bis vor 5 Minuten verdiente ich es gar nicht erst, hierher zu kommen.« Und sie begann zu erzählen. »Bis vor 5 Minuten wollte ich nicht einmal hierher kommen, aber alles kann sich innerhalb von 5 Minuten ändern, nicht wahr? Ich schätze, Sie wissen das. Ist ein Verbrechen aus Leidenschaft wirklich ein Verbrechen? Natürlich, das ist es, aber ist es auch eine Sünde? Wenngleich ich es nicht entschuldigen kann, so kann man es doch verstehen. Sind wir nicht alle in der heimlichen Gesellschaft derer, die die unausgesprochenen Gesetze der Selbstjustiz anerkennen? Am Ende war es die einfache Gleichgültigkeit, die ich nicht mehr aushalten konnte, wissen Sie? Da war kein körperliches Leid, keine verbale Beleidigung, nur kalte, stoische Apathie, die mich langsam entzweiriss. War ich des Respekts und der Anerkennung denn nicht würdig, nach allem, was ich für ihn getan habe und nach allem, was wir durchgestanden hatten? Natürlich erwartete ich keine wehenden Fahnen und auch kein Feuerwerk, jedes Mal, wenn ich den Raum betrat, aber ich hoffte immer darauf, einen beruhigenden Blick zu erhaschen, der meine konkurrenzlose Position in seinem Leben bestätigte. Manchmal dachte ich sogar, dass er sich schämte, so eng mit mir in Verbindung gebracht zu werden. Jedermann sollte den Eindruck gewinnen, dass er selbstständig war, unabhängig und verfügbar. Jedwede Art von Abhängigkeit hätte seine Erwartungen begrenzt. Ich versuchte mit aller Kraft, ihn gehen zu lassen, sagte mir wieder und wieder, dass ich kein Recht dazu hatte, Ansprüche geltend zu machen. Immerhin hatten wir eine Übereinkunft, einen Pakt. Die ideale Beziehung angemessen getarnt, frei von der Last der Bindung und emotionaler Unruhe, alleinstehend, impulsiv und animalisch. Ich habe immer gedacht, dass Leidenschaft eine positive und lebendige Kraft ist, ohne die man uninspiriert und verbraucht wird. Alle wahren Künstler und Freidenker waren leidenschaftlich, so sah es doch aus, extrem und spontan in der Liebe und in der Arbeit. Ich bemerkte nie, wie negativ und zerstörerisch die Leidenschaft im Kern doch ist. Sie war besessen, eigennützig und selbstverliebt, alles hinter sich lassend und jeden desolat am Straßenrand zurücklassend, der nicht dazugehörte. Die Leidenschaft für diesen Mann begann mich zu infizieren wie ein fleischfressendes Virus vom ersten Moment an. Sie zersetzte mein moralisches Urteilsvermögen und erfüllte mich mit einem Gefühl von Verzweiflung, das ich nie zuvor gekannt hatte. Je mehr ich ihn zur Bestätigung und Erfüllung brauchte, desto gleichgültiger wurde er mir gegenüber. Ich war eine Närrin, ein armseliges, selbstgefälliges Individuum, das mit anderen verzweifelt um seine Zuneigung wetteiferte. Eventuell hatte ich seine ungeteilte Aufmerksamkeit, als er den kalten, harten Stahl an seiner Schläfe spürte. Zuerst wusste er nicht einmal, was es war. Er schlug unachtsam mit dem Handrücken danach, als wolle er ein lästiges Insekt verscheuchen. Als er das Klicken des Abzugs hörte, Wie auch immer öffneten sich seine Augen weit und er erstarrte. Das Bett war noch immer ein unordentlicher Haufen Stoff. Die dünnen Seidentücher bedeckten kaum seinen nackten Körper, noch den seiner letzten Eroberung. Sie lagen dort, noch warm vom Glühen ihres Triebes, Schweißperlen glänzten im Kerzenlicht. Ja, dies war die Ruhe nach dem Sturm, jenem fieberhaften Gewitter, das purer Lust und fortgeschrittenem Drogenkonsum gefolgt war und sich am Ende von selbst gelegt hatte. Wie rührend!
»Wer immer Sie sind, bleiben Sie ruhig und sagen Sie mir, was Sie wollen.«
Er glaubte immer, dass er allen einen Schritt voraus war. Er gab vor, cool und unaufdringlich zu sein und versuchte damit doch nur seine Arroganz zu tarnen und jedermann ein falsches Gefühl von Sicherheit zu geben. Es war wirklich höchste Zeit, dass er seine Lektion lernte. »Was ich will? Du willst wirklich wissen, was ich will?« flüsterte ich höhnisch in sein Ohr. »Du hast dich nie für das interessiert, was ich wollte. Warum solltest du es jetzt tun?«
»Hören Sie zu, wir können über all das reden.«
Er erinnerte sich nicht einmal an meine Stimme.
»Lassen Sie uns in die Küche gehen und einen Tee machen oder was auch immer, und Sie können mir alles sagen, nur nehmen Sie die Pistole weg.«
Was glaubte er, wer er war? Wie viele andere verachtete Frauen könnten ihn wohl so behandeln, wie ich es gerade tat? Der Geruch des Monats schwebte in stiller Bewusstlosigkeit über den ernsten Umständen. Da waren nur wir beide, er und ich, ohne jede Ablenkung. Ich forderte ihn auf, aufzustehen und erlaubte ihm, seine Boxershorts zu suchen und zu finden. Sein Körper war nicht länger ansprechend für mich, nicht mehr. Eher abstoßend. »Ich werde kein Wort sagen«, kündigte ich beleidigt an. »Du wirst reden, das ist es doch, was du am besten kannst, nur reden und nichts tun. Sag mir, was glaubst du, will ich jetzt hören? Glaubst du, dass du mich überzeugen kannst mit deiner Aufrichtigkeit? Wenn du es schaffst, dann lasse ich dir dein Leben.« Er kauerte unbeholfen auf der opulenten Couch, wo wir so oft ungezügelten Sex gefeiert hatten. Die Augenblicke flammen intensiv in meiner Erinnerung auf, wurden aber unglücklicherweise überlappt von den ätherischen Bildern all der anderen, mit denen er sich genau an diesem Ort verlustiert hatte. Er wusste jetzt, wer ich war, und stammelte in dem Versuch, sich zu rechtfertigen, aber ich hörte ihm nicht einmal zu. Plötzlich fragte ich mich, ob er wohl jemals gedacht hatte, dass ich zu alt war, um eine geeignete Kandidatin abzugeben, zu alt für ihn. Immerhin waren die meisten seiner Gespielinnen beträchtlich jünger als ich. Vielleicht sah ich einfach nicht gut genug aus oder hatte nicht genug Sexappeal. Vielleicht hatte er mich auch nie als Mitglied seiner ach so wohlhabenden Familie gesehen, nicht würdig, seinen Namen zu tragen. Ein Mangel an Intellekt und Talent kann es jedenfalls nicht gewesen sein. Ich erinnerte mich an die Gespräche, die wir geführt haben. Ich sah die Bilder, die er gemalt hatte, überall in dem Loft. Ich war besser als er, schon immer gewesen. Aber das war nicht das eigentliche Problem. Vielleicht war es nur die Tatsache, dass dumme Blondinen besser ficken und ihm das Gefühl gaben, absolut überlegen zu sein. Konnte das der eigentliche Grund gewesen sein? Konnte es so einfach gewesen sein? Er schwafelte, weiter und weiter, wurde immer selbstgerechter. Er dachte, er könne die Oberhand gewinnen, weil er die ausdruckslose Mimik in meinem Gesicht, diesen passiven Ausdruck, völlig falsch verstand. Ja, ich hatte aufgegeben, aber nicht so, wie er es erwartete. Ich fühlte mich abgespannt, als wäre ich endlos lange gegen eine Flamme angerannt, die sich am Ende von allein ausgelöscht hatte. Die Monate des sinnlosen Schmachtens erschienen belanglos und gefährlich. Dieser verachtenswerte kleine Mann war das alles nicht wert gewesen. Das war mir so klar wie nur irgendwas in diesem Augenblick. Ich fühlte mich erleichtert. Ich hatte es geschafft, meinen Frieden mit dieser Situation zu schließen. Das Gleichgewicht der Macht war wiederhergestellt, und diese Konfrontation war alles, was ich gebraucht hatte. Ich ließ die Waffe sinken und strahlte vor Entzücken.
»Siehst du«, sagte er von oben herab, »es ist alles cool, ganz cool. Ich wusste, dass es das sein würde.«
Er begann zu lachen. Sogar jetzt war es herablassend. Was er wirklich meinte, war,
»ich wusste, dass du es nicht tun würdest.«
Er sagte,
»lass uns eine Tasse Kaffee trinken und so tun, als wäre nie etwas gewesen, okay?«
»So tun, als wäre nie etwas gewesen?« meinte er unsere ganze Beziehung. Ich sah ihm entgeistert dabei zu, wie er in der Küche herumklapperte, völlig unberührt von dem traumatischen Vorfall und völlig gleichgültig dem Wohlbefinden seiner neuen Bettgespielin gegenüber. Nichts hatte sich verändert. Er nahm mich einfach nicht ernst. Punkt.
»Erinnerst du dich?« murmelte er mit einem Cookie im Mund. »Du warst diejenige, die es beendet hat. Ich hatte kein Problem mit unserer kleinen Affäre. Ich habe die gemeinsamen Stunden genossen.«
Er grinste dreckig.
»Was wir getan haben, du erinnerst dich doch?«
Ich blieb still sitzen.
»Ich wollte unsere Freundschaft nie gefährden, indem ich eine Beziehung aus ihr werden ließ. Beziehungen enden, aber Freundschaften halten ewig.«
Ich zog eine Augenbraue hoch in zynischer Neugierde.
»Oh!«
Dieses Talent, die Dinge zu vereinfachen, er besaß es noch immer, dieses wohlüberlegte Statement. Ich konnte gar nicht erwarten zu hören, was er als nächstes sagen würde. Entschlossen zog er seinen Stuhl unangenehm nah neben meinen. Der kalte, übersüße Gestank von Körperflüssigkeiten lag auf seiner Haut. Selbstgefällig legte er seinen Arm um meine Schulter.
»Du kannst mir immer sagen, wie du dich fühlst. Zivilisierte Menschen reden miteinander, weißt du?«
»Zivilisiert? Wollte er etwa behaupten, ich sei nicht zivilisiert? Ich gehörte wohl zu der erleuchtetsten und erwachsensten Gesellschaft, in der er sich jemals befunden hatte. Ich hatte seine Bedürfnisse verstanden, hatte geduldig über seine Indiskretionen hinweggesehen, war konstruktiv mit seiner Kunst umgegangen und war darüber hinaus überaus leidenschaftlich gewesen, was seine Person anging. Da war der Moment, in dem der Countdown begann. 300 Minuten, dem nichts verschwanden. Der Entschluss war getroffen. Es gab kein Zurück mehr. Wie in Zeitlupe hob ich die Pistole und drückte ihm den Lauf in die Rippen, sah zum ersten und letzten Mal richtige Gefühle in seinen aufgerissenen Augen. Es war wie eine Art bizarrer Tarantino-Film, brutal und wunderbar zugleich. Ich hatte ihn nur ängstigen wollen, als ich in sein Loft kam, aber nun verwandelte sich die aufgestaute Wut in mir in etwas Rohes, Kindliches. Alles, was ich wollte, war ihn seiner Existenz zu berauben und das Wesen, das mich einst so betört hatte, zu vernichten. Ich schoss ihn mitten ins Herz, so daß ich ihn nicht des herrlichen Ausdrucks in seinem Gesicht berauben mußte. Er fiel nach vorne, den Arm noch immer um meine Schulter gelegt, Blut sprudelte aus der Wunde und färbte seinen Schoß dunkel. Seine naive Gespielin war erwacht und stand würgend im Türrahmen. Eine Kugel zwischen ihre Augen sorgte für Ruhe. Mein eigenes Leben zu nehmen war einfach. Danach. Ich hatte nichts zu verlieren, außer der Gnade Gottes, die für Selbstmord nicht zu vergeben ist. Ich kann das verstehen, niemand mag es, wenn einem ein so edles Geschenk wie das Leben respektlos ins Gesicht zurückgeworfen wird. Wer weiß, vielleicht würde er mich begnadigen, weil es ein Verbrechen aus Leidenschaft war. Wie auch immer, das Alte Testament ist doch voller emotionaler Missverständnisse. Sie sehen, ich verdiene es, hier zu sein. Nichts kann schlimmer sein als die Hölle, die ich im Leben erfahren habe. Das ist also meine Geschichte, sagte sie.
Es ist eine gute Geschichte, kommentierte er, eine, die mir gefällt.
Sie lächelte und wusste nicht einmal, warum sie das tat. Sie sprachen von einem Geschäft vorhin. Der Mann im dunklen Anzug nickte.
»Ich schenke dir ein neues Leben.«
»Wer sind Sie? Sind Sie...« Der Mann im dunklen Anzug lachte laut auf.
»Nein, der bin ich nicht.«
»Sie sind der andere?«
»Was sind schon Namen?«
Er grinste. »Und dieses neue Leben, wie wird es aussehen?«
»Du bekommst das, was du verdient hast.«
»Reden Sie etwa von der Hölle?«
»Es gibt keinen Himmel und keine Hölle, nur das, was man daraus macht.«
2. Er wusste, dass er tot war.
Er musste tot sein, denn es war das, was einem passierte, wenn man das durchgemacht hatte, was hinter ihm lag. Er befand sich in einem weißen Raum, und in dem weißen Raum war nichts außer einem Stuhl. Ein Mann saß auf diesem Stuhl, ein Mann, der einen schwarzen Anzug trug und aussah wie jemand, den er einmal gekannt hatte, an den er sich aber nicht mehr erinnern konnte. »Du musst mir eine Geschichte erzählen«, sagte der Mann in dem dunklen Anzug. »Sonst kommen wir nicht ins Geschäft.« »Welche Geschichte?« »Deine Geschichte. Welches Geschäft?« »Das findest du schon noch heraus.« Seine Augen waren wie Kohle. »Warum bist du hier?«
»Ich bin tot«, sagte er. Es war eine Feststellung.
»Dumme Sache, was?« »Ja. Wo bin ich hier?«
Der Mann in Schwarz lächelte. »In einem weißen Raum.
Das sehe ich. Und warum fragst du dann?«
Beide schwiegen.
Schließlich fragte der Mann im schwarzen Anzug, »Bekomme ich eine Geschichte?«
Er zuckte die Achseln.
»Warum nicht? Wo soll ich anfangen? Was bist du für ein Mensch gewesen?« »Ich war leidenschaftlich«, sagte er und fand das wohl so lustig, dass er sich halb totlachte. Dann begann er zu erzählen. »Sie wollen also meine Geschichte hören? Ich habe nichts dagegen. Wir haben Zeit. Leidenschaft. Ha! Eigentlich dreht sich doch immer nur alles um sie. Denkt man darüber nach, dann wird offenbar, dass man nur zu oft genau denjenigen Dingen nachhängt, die Leiden schaffen. Und ist kein Leid größer als jenes, das man sich selbst erschafft? Wie auch immer. Am Ende ist es egal. Am Ende ist alles egal. Und das hier ist doch das Ende, oder etwa nicht? Ja, ich weiß, das ist ein weißer Raum, mehr sagen Sie mir nicht, aber ich kann mir den Rest denken. Ich bin hier, und nur das zählt. Ich habe keine Ahnung, wie ich hierher gekommen bin. Nun ja, eine Ahnung habe ich natürlich schon, aber darum geht es nicht, oder? Es geht um mich, um das, was Sie als ein Geschäft bezeichnen. Wer ich war? Die Frage klingt einfach, ist es aber nicht. Oder vielleicht doch? Es ist jedenfalls nicht einfach herauszufinden, was man gerne tut. Es braucht seine Zeit. Was ich gerne tat? Ich kann Ihnen sagen, was ich oft getan habe. Ich langweilte mich. Das war alles. Es fing bereits früh an, in der Kindheit. Fängt nicht jede Scheiße, die man erlebt, bereits in der Kindheit an? Wie auch immer. Als Kind war mir oft langweilig. Ja, Langeweile war mein bester Freund. Dabei besaß ich alles. Meine Eltern waren reich, so war das, stinkreich, um genau zu sein. Mein Vater war ein beschissener Master of the Universe. Ich besaß alles, aber nichts, aber auch wirklich gar nichts, was mich interessierte. Ich konnte viele Dinge tun, und ich tat alle diese Dinge. Das können Sie mir glauben. Sagte ich viele Dinge, das ist nicht richtig. Ich konnte einfach alles tun. Ich bereiste mit meinen Eltern ferne Länder, lungerte an Stränden herum, gab Geld aus. Es machte Spaß, wenn auch nur für Sekunden. Wenn die anderen Menschen sahen, dass ich Geld hatte, dann fühlte ich mich ihnen überlegen. Ich wusste, dass mir alles möglich war, was ihnen versagt blieb. Und sie wussten das auch. Arme Kreaturen, Abschaum, wertloses Gesindel. Wenn unsere Yacht in den Häfen des Südens vor Anker ging, dann sah ich die neidischen Blicke und ich lernte, es zu genießen. Als ich 15 war, fand ich heraus, dass man mit Geld alles kaufen kann, auch Frauen. Ja, gerade Frauen. Körper, denn das war alles, was ich haben wollte, schon damals. Sex war so einfach zu haben wie alles andere auch, ob ich das anstrebte. Es war eben das, was ich schon immer besessen habe, Sexappeal. Ich musste nur mit dem Finger schnippen und konnte nach Lust und Laune vögeln. Kein Problem, doch auch das langweilte mich mit der Zeit. Was ich mochte, schwierig. Schwierig. Mir war schon früh klar, was ich nicht mochte. Das ist meistens der einfache Weg. Man findet schneller heraus, was man nicht mag. Was das war? Ich mochte keine Menschen. Die meisten Menschen sind dumm und hässlich. Selbst die Frauen, die ich abschleppte, waren billig, auch dann, wenn sie teuer waren. Ihre Körper waren mir wichtig, niemals die Gesichter. Und erst recht nie das, was sie sagten. Ich studierte an den besten Universitäten, am Geld lag es also nicht. Doch auch das Studium interessierte mich nicht wirklich, was ich studierte. Ein wenig hiervon, ein wenig davon. Management, Medizin, Kunst, Literatur. Aber am Ende war alles leer, alles war einfach, alles war öde. Erwähnte ich, dass ich gut aussehe. Kommilitonen beklagten sich oft, dass die hübschen Frauen sie nicht beachteten. Arme Gestalten. Frauen waren nie das Problem gewesen, aber das erwähnte ich ja bereits. Sie waren da, wenn ich sie brauchte. Immer. Sie starrten mich an. Und wenn ich zurücklächelte, dann waren sie mein. Dumme Dinge mit schönen Körpern, die ich vor die Tür setzte, sobald ich mit ihnen fertig war. Natürlich war mir klar, dass sie mein Reichtum betörte, aber das störte mich nicht. Eine gute Nummer ist eine gute Nummer, alles andere ist egal. Ich besuchte Partys. Ich gab Partys. Ich begann zu malen, ölige Bilder mit schmierigen Körpern, Fratzen mit weit aufgerissenen Mündern, mit Spritzpistolen auf Metall geschossen. Ich fertigte Skulpturen an, die kaum mehr als aneinandergefügte Körperteile waren. Beine, Arme, Brüste, Genitalien, Münder, niemals Augen. Und dann fand ich heraus, was mir wirklich gefiel. An einem Sommertag, es war heiß. »Ich liebe dich«, sagte sie. »Ihren Namen habe ich vergessen, ihr Gesicht auch. Sie sah fantastisch aus. Wir waren seit dem Morgen unterwegs gewesen. Ich hatte sie auf einer Party in der Nacht kennengelernt. Wir hatten einige Drinks genommen. Den ganzen Abend hatte sie mir von ihren Träumen erzählt, vom Theater, vom Tanzen, vom Modeln, von all dem Mist eben, den die jungen Talentlosen träumen. Ich habe es mir angehört, wie ich mir diesen Mist immer angehört habe. Ich habe mein Essen vertilgt und manchmal ihre Hand ergriffen und zustimmend genickt. Das beruhigt sie immer. Stetiges Nicken, so tun, als würde man ihnen zuhören, als würde man verstehen, was sie sagen. Pah, Frauen! Das einzig Gute an der Sache war, dass ich nicht noch die nächste Nacht mit ihr verbringen musste. Wir hatten während der Party und am Morgen und am Nachmittag Sex gehabt, das sollte genügen. Dazwischen musste ich einige Telefonate führen, die wichtig waren.
»Ich liebe dich«, sagte sie erneut.
Wir gingen eng umschlungen die Straße entlang. »Ich weiß«, antwortete ich. An einer Kreuzung blieben wir stehen. Es war nicht viel los an dieser Ecke. Die typische Stadtszene, keiner beachtet den anderen. Alle sehen aneinander vorbei, niemand sieht den anderen an.
»Wann sehen wir uns wieder?«
Ich schaute ihr in die Augen. Blau waren sie, eigentlich ganz schön. Etwas funkelte in ihnen. Als ich den grazilen Frauenkörper vor den vorbeifahrenden Wagen stieß, da flackerte für Sekunden ein greller Schreck in ihnen auf. Dann erklang ein dumpfes Geräusch, als der Wagen sie erfasste und durch die Luft schleuderte. Es klang, als trete jemand einen leeren Pappkarton durch die Gegend. Fast hörte man ihre Knochen brechen, gefolgt von einem lauten Schrei, der abebbte, als sie auf den Asphalt aufschlug und ein entgegenkommendes Fahrzeug über den Körper rollte. »Haben Sie gesehen, was geschehen ist?« fragte ich einen Passanten. »Kennen Sie die Frau?« wollte er wissen. Ich schüttelte den Kopf. »Nie gesehen.« Dann drehte ich mich um und ging. »Ja, so fing es an. Sie wollten wissen, worin meine Leidenschaft liegt. Jetzt wissen Sie es. Wenn ich an die Kleine denke, dann ist sie für mich dieses Geräusch, das sie machte, als der Wagen sie erfasste. Herrje, ich ging nach Hause und fühlte mich befriedigt wie nie zuvor. Besser als Sex war das gewesen, besser als die Malerei. Ganze 2 Monate vergingen, bis ich es erneut tun musste. Was ich gemacht habe? Ich war reich, sagte ich doch schon. Meine Eltern sind früh gestorben, fragen Sie nicht, wie und warum. Passiert ist passiert. Hinterlassen haben sie mir ein Vermögen, ein Anwesen in der Stadt, eines weiter oben auf dem Land, dazu noch ein Loft hier in der City. Dort befand sich auch mein Studio. Dazu eine Wohnung, Dort malte ich. Die Bilder brachten ein Vermögen ein. Ob ich berühmt war, soll ich laut lachen? Ich sah die Gesichter der Besucher meiner eleganten Vernissagen. Sie gierten nach dem Geld, den Maßanzügen, ja selbst nach meinem Körper. Ich war nicht eitel. Ich habe nur gesehen, was der Spiegel mir zeigte. Und trotzdem war all das unbedeutend. Es war mir egal. Es war so leer, dieses Leben. Nur die Frauen mit ihren Körpern gaben mir den Kick, der Sex und die Gewissheit, wie das alles enden wird. Keine Beziehung, manchmal vielleicht Freundschaft. Wenn die Frauen klug waren, dann beendeten sie es, bevor ich keine Lust mehr auf sie hatte. Das Gefühl, sich ihrer auf meine Art und Weise zu entledigen, erfüllte mich seit dem ersten Mal mit einer Vorfreude, die ihresgleichen sucht. Und wenn ich es nicht tat, dann harrte ich der Momente, es tun zu können. Ich stieß sie. Vor Autos in den Straßen, vor U-Bahn-Züge, aus den Fenstern ihrer Wohnungen. Sie waren immer jung. Nur selten nahm ich mir eine zur Gespielin, die älter war als ich. Die jung und dumm fickten besser, so viel ist klar. Und nicht alle brachte ich um. Herrje, nein, ich war ja kein Unmensch. Ich war nicht krank. Ich war nur leidenschaftlich, wo andere es nicht sind. Meine Leidenschaft schaffte anderen das Leid und erlöste mich von der Langeweile, die seit meiner Kindheit immer da gewesen war. Ob ich gezählt habe, wie viele es waren? Nein, habe ich nicht. Habe ich schon erwähnt, dass mich noch niemals jemand erwischt hat? Ha, ich bin schlau. Nicht so schlau, wie Sie denken, sagte der Mann im schwarzen Anzug. Was meinen Sie? Ich spreche von Ihrem Tod. Von der Schlampe, die mir die Kugel mitten ins Herz gejagt hat? Er berührte die Stelle, die jetzt unversehrt war. Er hatte sie kaum gekannt. Sie war eine von denen gewesen, die er nur kurz getroffen hatte. Natürlich hatten sie Sex gehabt, in seinem Loft. Aber sie hatte mehr gewollt, wie die anderen auch. Sie hatte keine Affäre sein wollen. Also hatte sie die Sache beendet. Er konnte sich nicht einmal mehr an ihren Namen erinnern. Was sollte er dazu noch sagen? Er hatte sie nicht getötet, weil sie vorher gegangen war. Er hatte sie vergessen. Einfach so. Und dann war sie in seinem Loft aufgetaucht, als er gerade eine Nummer mit einer jungen Schauspielerin geschoben hatte. Ich habe sie kennengelernt. Sie ist auch hier? In einem anderen Raum. Einem Raum wie diesem? Es gibt viele solcher Räume. Für jeden, der hier ankommt, einen. Sie sind alle weiß. Hat das einen Grund? Alles hat einen Grund. Hat sie auch eine Geschichte erzählt? Ja, hat sie. Und? Ich mag Geschichten. Wie geht es jetzt weiter? Sie werden weiterleben, sagte der Mann in dem schwarzen Anzug. In der Hölle? Er lachte. Ha, was ist schon die Hölle? Und was der Himmel? Alles ist doch immer nur das, was man daraus macht. Also, was wird geschehen? Der Mann im schwarzen Anzug klatschte in die Hände und sagte, das.
3. Sie öffnet die Augen. Für den Bruchteil einer Sekunde hat sie geglaubt, einmal ein Mann gewesen zu sein. Da waren Erinnerungen, die nicht mehr als Traumfetzen sind. Ein Loft, andere Frauen, schmerzhafte Langeweile. Das ist jetzt vorbei. Sie vergisst die Bilder. Sie ist jung. Das Leben liegt vor ihr und irgendwann wird sie sich verlieben. In einen Künstler. Sie weiß es. Sie hat von ihm geträumt. Ja, nur so kann es gewesen sein. Sie wird jemanden lieben, der reich ist und sie auf Händen tragen wird. Sie lächelt und hat das Gefühl, als würde ein fremdes, neues Leben für sie beginnen.
Er öffnet die Augen. Er fühlt sich leer. Ein Moment lang war ihm, als sei er einmal eine Frau gewesen. Jemand, der sich erschossen hat. Wie absurd. Doch der Gedanke ist auch schon vergessen. Er ist ein Teenager am Strand. Er hasst sein Leben, seine Leben, die Menschen, alles. Er hasst sich selbst. Er will gar nicht wissen, was ihm das Leben bringt. Er sieht die Bikini-Schönheiten und das Gefühl, er würde ein fremdes Leben beginnen, ist so intensiv, dass es wie ein Duft schmeckt, an den er sich nicht mehr erinnert.
Der weiße Raum ist leer. Der Mann im schwarzen Anzug ist jetzt woanders. Bald werden neue Besucher erwartet. Dann wird er wieder auf dem Stuhl sitzen, sich Geschichten anhören und sein Urteil fällen. Manchmal ist die Hölle eben nichts anderes als die Wiederholung. Sie endet niemals wirklich. Wie wahre Leidenschaft.